Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 31. März 2026, letzter Tag vom März. Kurz vor Ostern, Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Erstens, eine der wichtigsten Abstimmungen dieses Jahr wird im Juni sein, und zwar über die sogenannte Nachhaltigkeitsinitiativen oder auch 10 Millionen Schweizer Initiativen von der SVP. Wir sind dafür. Hört gut zu. Es kommen noch andere Argumente. Jetzt der Spot der Befürworter.
Wir alle sehen und spüren die Folgen der massiven Zuwanderung. Die Mieten werden immer teurer, die Landschaft wird zubetoniert, überall hat Stau, die Kriminalität steigt und das Gesundheitssystem ist am Anschlag. So kann es nicht weitergehen. Es braucht eine Korrektur. Die Nachhaltigkeitsinitiative sorgt für eine vernünftige Zuwanderung. Die ständige Wohnbevölkerung darf bis 2050 10 Millionen Grenzen nicht überschreiten. Das heisst, es könnten immer noch rund 40'000 Personen und Fachkräfte pro Jahr einwandern. Ja zu einer massvollen Zuwanderung. Ja zur Nachhaltigkeitsinitiative am 14. Juni 2026.
Ja gut, und was auch immer wichtig ist, Journalismus kostet Geld. Journalismus, vor allem wenn er kritisch ist, wenn er unabhängig ist und wenn er liberal ist, kostet auch Geld. Und von dem her, wenn ihr Bern einfach gut findet oder den Nebelspalter gut findet, könnt ihr uns unterstützen. Am besten könnt ihr das machen mit einem Abo oder, was auch gut ist, Unterstützungsbeiträge leisten. Ihr seht, am Schluss der Shownotes haben wir die Möglichkeit, dass ihr uns könnt Beträge zustellen könnt, jetzt vor Ostern. Können wir nachher einen guten Spaß
kaufen? Genau.
Genau.
Also gut. Keine.
Genau. Jetzt, was läuft? Der Christoph Brandt, der CEO von der AXPO, hat sich auch geäussert gegenüber unserem Kollegen Alex Reichmuth zu der Zukunft des Wasserstoff. Und das ist doch interessant, was er dort zu sagen hat, Dominik.
Ja, ich meine, das ist der grosse Traum von Links-Grün, oder? Ist ja, dass man den Strom, wo insbesondere Solaranlagen im Sommer produzieren, dass man den im Winter ablassen kann. Weil wir haben das Problem im Winter. Wir haben im Sommer haben wir kein Stromproblem. Im Winter tut die Schweiz schon seit Jahrzehnten immer ein bisschen, aber leider eben zunehmend Strom importieren. Und wenn man den wunderbaren Solarstrom, der angeblich nichts kostet, weil die Sonne keine Rechnung schickt, oh, nur schon das. Aber wenn man den könnte im Winter irgendwie brauchen, das wäre toll. Und ich erinnere mich gut, Doris Leuthard hat so 2016, 17 bei der Energiestrategie gesagt, ja, Herr Feusi, es gibt dann schon mal eine Batterietechnologie. Die gibt es halt 10 Jahre später, gibt es die nicht. Und der neueste Hype, etwa seit so 3-4 Jahren, ist Wasserstoff. Also man würde im Sommer aus dem Strom, der nichts kostet, weil es zu viel, nicht weil die Sonne keine Rechnung stellt, sondern weil ihn niemand abnimmt, würde man eben Wasserstoff herstellen. Also mit Elektrolyse aus Wasser Wasserstoff herstellen. Den würde man dann speichern, weil man den besser speichern kann als Strom. Und dann würde man den im Winter dann brauchen, entweder direkt als Wasserstoff, so hat es der Roger Nordmann vorgeschlagen, zum grösseren Teil in der Industrie und zum kleineren Teil würde man wieder daraus wieder Strom machen, wieder Strom erzeugen. Und es gibt so Anlagen, wo man das ausprobiert, die sind furchtbar teuer, sie sind furchtbar ineffizient. Man hört bis zu 80% Stromverlust oder 70%. Das hat jetzt offenbar der Christoph Brandt betont. Er hat gegenüber dem Nebelspalter gesagt, ja, das funktioniere nicht. Zitat, die Wirtschaftlichkeit geht bei weitem nicht auf. Das sei ineffizient, wenn man das macht. Und dann noch einfach zum Deckel zu tun. Es gibt bis heute keine Technologie, mit der man überschüssige Sommerenergie von Solaranlagen in den Winter transferieren kann, die auch nur im Ansatz bezahlbar wäre. Punkt. Fin de la discussion, würde ich sagen.
Genau, und interessant ist natürlich, dass die AXPO sich vor noch relativ kurzer Zeit ein bisschen vorsichtiger geäussert hat. Es ist offensichtlich, ich meine, der Bericht von der AXPO, wir haben ihn besprochen, der wirklich gut ist, der gescheit ist und der auch genau ist, hat offensichtlich auch eine Wirkung intern gehabt. Auch der Christoph Brandt tut sich jetzt so äußern, wie er eigentlich schon lange wahrscheinlich denkt. Er tut das ein bisschen häufiger. jetzt auch betonen. Ich finde das sehr gut, weil Daxpo ist der grösste Stromkonzern von der Schweiz und das ist wichtig. Die haben eine enorme Verantwortung für die Zukunft von unserer Energieversorgung und deswegen muss ich ehrlich sagen, ich erwarte als Steuerzahler vom Kanton Zürich, ich bin Eigentümer von der Axpo. Ich bin Eigentümer, ihr alle im Kanton Zürich oder Kanton Aargau oder in der Ostschweiz, ihr seid Eigentümer. Macht Druck. Ihr wollt doch eine sichere Stromversorgung. Und eine sichere Stromversorgung, tut mir leid, wir müssen es wieder mal einmal sagen, Atom. Macht mal Druck. Wir sind ein bürgerlicher Kanton. Denn wir haben eine Mehrheit. Sagt das der Axpo. Und nicht der Herr Neukomm hat die Mehrheit im Kanton Zürich, wo jetzt, weil er qua Amt im Verwaltungsrat sitzt von der Axpo. Und dort, ja, sitzt er überhaupt im Verwaltungsrat? Entschuldigung, muss aufpassen, weiss es jetzt nicht einmal. Aber er hat einen grossen Einfluss. Natürlich als Regierungsrat vom Kanton Zürich. Auch der ganze Regierungsrat hat einen grossen Einfluss. Aber letztlich, die Eigentümer sind nicht die Regierungsräte, sondern wir Bürger. Wir wollen Strom und wir wollen Atomstrom. Atom.
Du hast es erwähnt, oder? Daxpo hat eine andere Meinung gehabt. Also es hat zum Beispiel im November 2023, das ist 2,5 Jahre her, hat sie geschrieben, Wasserstoff ist zwar nicht die alleinige Lösung zur Bewältigung der Winterstromlücke, jedoch hat er, also der Wasserstoff, eine wichtige Rolle inne im Zusammenspiel unterschiedlicher Technologien zur Gewährleistung einer sicheren und stabilen Energieversorgung der Zukunft. Also, und aus dieser wichtigen Rolle ist jetzt das, was der Christoph Brand gesagt hat, gar keine Rolle. Und das ist schon noch, das ist ziemlich episch. In 2,5 Jahren komplett 180 Grad eine andere Ansicht. Natürlich, der Satz, den ich jetzt vorgelesen habe, das ist PR-Geschwurbel. Wie man es aus der Energiebranche ganz, ganz viel hört, seit es da die sogenannte Energiestrategie gibt. Aber es ist doch gut, wenn das Geschwurbel von gestern ist und jetzt müssen wir wieder darüber reden, was Sache ist.
Genau, und ich muss das schnell korrigieren. Also der Martin Neukomm heisst er, gell? Der Regierungsrat vom Kanton Zürich. Der ist also nicht Mitglied im Verwaltungsrat.
Aber muss er gar nicht sein.
Muss er gar nicht. Er ist ja Regierungsrat, er ist genau. Ja zuständig natürlich für die Energieversorgung und hat einen grossen Einfluss. Der Vertreter vom Kanton Zürich ist der Martin Bäumli, GLP-Nationalrat. Jetzt, der Martin Bäumli ist sonst ein sehr vernünftiger Mensch, aber bei der Atomfrage natürlich auch eher, wenn ich es recht gesehen habe, Dominik, ist er auf der Linie GLP, logischerweise. Und GLP hat es bis jetzt nicht über sich gebracht, den Atomstrom wieder gut zu finden. Und ich sage es euch noch einmal, wir haben am Schluss nur zwei Alternativen und ihr könnt wählen. Entweder gibt es Gaskraftwerke oder es gibt Atomkraftwerke. Jetzt könnt ihr wählen, was ihr lieber wollt. Mir ist es gleich. Ich muss es ehrlich sagen, ich bin agnostisch. Eigentlich finde ich Atomstrom besser, weil es halt CO2 frei ist. Und Gas haben wir auch jetzt wieder erlebt, dass das geopolitisch viel, viel stärker immer wieder unter Druck ist als Uran. Uran kommen wir auch nicht in der Schweiz über. Vielleicht schon mal. Vielleicht finden wir ja Uran noch.
Wer weiß.
Wer weiß. Aber Uran wird von ganz vielen verschiedenen Ländern geliefert und da haben wir nie das geopolitische Risiko. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Du hast eine Rede, ist dir aufgefallen, von Alfred Kammer. Das ist der Europa-Direktor vom IWF. Das haben wir, ich habe den nicht gekannt. Ich nehme an, entweder ist er Österreicher oder Deutscher. Zur EU und zur Zukunft von der EU, Dominik, was sind die wichtigsten Punkte?
Ich habe ihn auch nicht gekannt, aber das ist wirklich ein interessanter Typ. Der hat in einer Rede, vor 2 Wochen ist es, glaube ich, der EU die Leviten gelesen. Und es ist ganz einfach. Er hat gesagt, das Problem von der Wirtschaft in Europa, das ist die EU. Und er tut das schön super aufdröseln. Um was geht es? Die EU hat zwar Menschen, sie hat Technologie, sie hat auch Kapital, oder? Aber sie wächst trotzdem schwach. Die Produktivität hinkt zum Beispiel der Vereinigten Staaten zunehmend hinterher. Die globale wirtschaftliche Bedeutung vom EU-Binnenmarkt schrumpft seit Jahren, hat er gesagt. Economy Suisse schrumpft seit Jahren. Oder? Und das hat er auch noch gesagt, das stellt die Finanzierung vom europäischen Sozialmodell, also letztlich vom überbordenden Sozialstaat in Frage. Und er sagt, es ist klar, das Problem ist, weil der Binnenmarkt gar kein Binnenmarkt ist. Das ist nicht ganz neu. Du erinnerst dich, oder? Der IWF hat letztes Jahr, glaube ich, eine Studie gebracht, die aufgezeigt hat, dass die unterschiedliche Umsetzung von EU-Regulierung eigentlich innerhalb von dem Binnenmarkt zu so Pseudo-Zöllen von 44% führt, oder? Und das hat er jetzt nochmal wiederholt, die Kritik. Aber auch Kapitalmärkte sind zersplittert. Das führt dazu, dass Kapital nicht so frei kann hin und her dorthin gehen, wo eben ein Investment, vielleicht die Innovation, die es durchaus ja gibt, Aber die finden kein Geld mehr und dann was machen sie? Sie gehen halt lieber, zum Beispiel in die Schweiz, auf Großbritannien oder gerade in die USA. Und auch die Freizügigkeit wird zu wenig genutzt. Das sagen wir als Schweizer. Ja, sie kommen einfach in die Schweiz. Untereinander funktioniert es offenbar nicht. Das führt dazu, dass Firmen, auch wenn sie innovativ sind, bleiben sie klein, sie können nicht wachsen, die Innovation wird nicht umgesetzt, die Wirtschaftswachstum mit Jobs in Löhnen und so weiter. Das ist eine brutale Kritik. Die Lösung, die er dem vorschlägt, ist natürlich typisch, für das ist er natürlich letztlich auch ein EU-Fan. Er sagt, noch mehr Zentralisierung, noch mehr Zusammenlecken und so. Er verkennt dort, was seit 500 Jahren Stärke von Europa ausmacht. Das ist nicht Zentralisierung, das hat noch nie funktioniert. Aber ich finde die Diagnose wahnsinnig interessant und man sollte vor allem in der Schweiz zur Kenntnis nehmen, was die Diagnose beinhaltet.
Vielleicht noch zwei Sachen wichtig, habe ich jetzt nachgeschlagen. Also Alfred Kammer ist ein deutscher Ökonom. Und was interessant ist, er ist seit 1992, das ist also lang, IWF ist in Washington. Also er lebt seit 1992 in Amerika. Das gibt ihm sicher auch ein bisschen einen anderen Blick auf die EU. Er ist nicht in dem Sinne ein Euro-Turbo, weil er eben in Brüssel schafft, wie die meisten, die man hier kennt, sondern er ist wirklich weit weg. Er ist zwar ein Deutscher, aber er ist weit weg. Und ihr seht Europa sicher ein bisschen nüchterner, ein bisschen objektiver als vielleicht wir selber in Europa. Das ist mal das eine, was ich bemerkenswert finde. Und das zweite, was vielleicht auch noch ein Punkt ist, es wird immer wieder gesagt, ja, eben, wir müssen mehr Integration haben. Da hast du vollkommen recht. Das ist etwas, was ich nicht verstehe, dass man 20, 30 Jahre in die gleiche Richtung rennt und man sieht, die Ergebnisse sind nicht gut. Also er sagt es ja auch, die Ergebnisse sind nicht gut. Und das ist ein bisschen so wie die Linke in vielen Sachen, oder? Wenn zum Beispiel der alpenquerende Verkehr einfach immer noch nicht auf die Bahn geht, dann heisst es immer mehr. Man gibt nie zu, dass vielleicht das Rezept falsch ist. Und wir verhalten uns doch im Privaten nie so. Stellt euch vor, ihr habt irgendwie ein Problem mit eurem Dach in eurem Haus und ihr probiert das immer gleich zu flicken und es rönt und es rönt und es rönt und es rönt. Irgendwann ist doch der Handwerker auswechseln und sagt, Heimat Sterne, wir brauchen nicht Zentralisierung auf unserem Dach, sondern wir brauchen einen anderen Ansatz. Das finde ich das Zweite, ganz wichtig ist. Und das Dritte vielleicht auch noch, Startups, das ist wirklich das Problem in Europa, oder? Das Geld fehlt zum Startups. Wir haben nämlich gute Leute, wir haben gute Ideen, wir haben Innovationen, wir haben auch gute Universitäten, alle vor allem in der Schweiz. Wir haben gute Universitäten und wir haben eigentlich alles, was es braucht, aber das Kapital fehlt. Und da wird auch immer in der EU gesagt, ja, wir haben eben keinen gemeinsamen Kapitalmarkt, der amerikanische ist viel grösser, wir brauchen eben uns, verrecken, jetzt Unionen, finanzielle Unionen und so weiter. Mag ja sein, dass das ein Grund ist. Aber der wichtigere Grund ist, den die Leute nicht gerne hören. Die Amerikaner und auch die Schweizer und auch die Engländer haben Pensionskassen. Wir haben nicht nur die erste Säule, wir haben nicht nur eine staatliche Rentenversicherung wie Frankreich oder Deutschland oder wie alle anderen EU-Länder. Und das führt dazu, dass das Geld, das gespart wird in Deutschland zum Beispiel, geht zum Staat, in die Rentenversicherung zum Staat und geht nicht in Investitionen wie zum Beispiel bei uns, wo wir in die Pensionskassen einzahlen. Und die Pensionskassen tun nachher anlegen und die tun Startups ganz, ganz massiv unterstützen. Und in Amerika ist das fast der wichtigste Teil für die Unterstützung von Startups. Das sind die institutionellen Anleger. Also auch von dem her könnte man doch in Europa mal sagen, seien wir doch mal ehrlich und schauen die Rentenversicherung reformieren. Schauen mal, dass die Leute Pensionskassen haben, aber auch das steht nicht auf der Agenda. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, auch lustig. Der Beat Jans, unser Lieblingsbundesrat aus Basel-Stadt, hat eine gute Idee gehabt.
Ja, er hat heute den Präsident vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, Matthias Guillaumard, ein Franzose, getroffen. Der ist nachher auch noch zu der Rechtskommission gegangen und so weiter. Er war einfach so auf Besuch in Bern. Wahrscheinlich ist er ein Osterhase gepostet zu Bern. Es gibt da wirklich, also zum Beispiel Confiserie Tschirn, wirklich, ist also mindestens so gut wie Lindt in Zürich. Ich weiss es nicht genau. Aber, und interessant ist die Medienmitteilung. Dabei unterstrich er, Beat Jans, die zentrale Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips bei der Umsetzung der Europäischen Menschenrechtskonvention. Die Beachtung dieses Prinzips ist angesichts der aktuellen Herausforderungen im Bereich Migration besonders relevant. Und wenn du weißt, wie sich der Beat Jans bei jeder Gelegenheit irgendwie in Szene setzt, also der Vorstoß kann man nicht unterstützen. Die Idee ist nicht gut, weil der EGMR dann irgendwie mit dem Recht auf Zusammenführung der Familie oder irgendwie sonst irgendetwas dagegen wird haben, dann ist das einfach, es ist einfach Es ist schon fast frech, wie man das schreiben kann. Weil er ist nicht der richtige Absender. Es ist richtig, dass im Parlament und ich hoffe in der Rechtskommission, wo man, glaube ich, anderthalb Stunden mit dem Herrn Guillaumard diskutieren oder diskutiert hat heute Morgen, dass man dort wirklich das gesagt hat. Aber der Beat Jans sich inszenieren als Verfechter vom Subsidiaritätsprinzip, also von der Kritik am EGMR, dass er sich zum Beispiel mit dem Klimaseniorinnenurteil irgendwie einmischt in die Klimapolitik von der Schweiz, das ist einfach nicht glaubwürdig.
Genau, und dann ist er noch aus Basel-Stadt und er ist ein Linke und er wollte Fusion mit dem Basel-Biet. Also auch dort Subsidiarität, könnte man ja sagen, aus Sicht von Basel-Stadt, könnte man sagen, das ist doch super, dass wir in Liestal noch ein paar Leute haben, die anders denken. Aber das haben ja Basel-Städter nie so richtig gern gehabt. Aber gut, okay, das haben auch Bürgerliche. Gehen wir zu einem anderen Thema, auch sehr wichtig. Es gibt einen riesen Anlass von der Kompass-Initiative, einen Europakongress, einen Kompass-Anlass am 27. Mai. Ihr müsst alle kommen. Dominik, was sind dort die Einzelheiten?
Ja, das ist wirklich der Kongress von dieser Initiative Kompass Europa, die Kompass-Initiative gestartet. Die ist momentan im Parlament, also nein, im Bundesrat, genau, ins Parlament kommt sie erst im Herbst. Darum tut man hier den Kongress veranstalten. Du bist dabei, der Giorgio Behr, ein Unternehmer, ist dabei, FDP-Ständerat Severin Brücker, der Lord David Frost, der Freddy Gantner von Kompass, der Hans Wicki, Zara Hürlimann, der Marcel Erni, der Regina Brücker, also ganz viele tolle Leute. Den Link anschauen, der jetzt irgendwo eingeblendet ist und selbstverständlich auch in den Shownotes.
Genau. Und jetzt etwas anderes. Das Bundesamt für Sozialversicherung hat eine Statistik gebracht über die Auslandsschweizer. Auch noch interessant. Dominik, was sind dort die Erkenntnisse?
Grosse Schlagzeile. Fast die Hälfte der Auslandsschweizerinnen und Auslandsschweizer lebt in einem Nachbarland. Ende 2025 sind 838.600 Schweizer Staatsangehörige im Ausland gelebt. Die Zahl ist weiter gewachsen um 11.900 Personen plus 1,4%. Die Hälfte von denen ist gar nicht weit gegangen, sondern wohnt einfach irgendwie, also zum Beispiel einen am Genfersee oder einen zu Basel im Elsass, oder eine am Bodensee oder in Vorarlberg oder was auch immer. Das ist interessant, das habe ich wirklich nicht gewusst, was einfach nicht steht in dieser Medienmitteilung, wie viele davon denn Doppelbürger sind. Und ich habe den grossen Verdacht, das sind nämlich ziemlich viele Doppelbürger. Weil du wirst es dann sehen in der EU-Diskussion, vor allem mit der Personenfreizügigkeit, wird dann gesagt, ja, wenn man die Rahmenverträge ablehnt, dann könnte es sein, dass die EU die 38.600 Leute ausweist, oder? Aber wenn das natürlich Doppelbürger sind, dann kann man sie nicht ausweisen. Und darum tut man nicht darüber reden.
Genau, und was auch noch interessant ist, ist natürlich, man will eben immer das Gewicht von Europa herausstreichen, vor allem natürlich von der EU. Und dass immerhin von diesen 300'000 Schweizer Bürger und Bürgerinnen, die in anderen Teilen der Welt leben, am meisten prozentual leben in 16%, leben also außerhalb von Europa, leben in Nordamerika. Und das ist natürlich eine ganz andere Gemeinschaft. Das sind nämlich alles Leute, die erstens wahrscheinlich fast nie mehr heimkommen und auch nicht so viele Doppelbürger. Da bin ich auch noch relativ überzeugt. Sondern wenn schon, sind das eben so fast ein bisschen Überzeugungsschweizer und nicht solche Leute, die zum Beispiel, ich kann ja auch sein, ein Deutscher ist in die Schweiz eingewandert, hat sich einbürgern lassen und kommt jetzt gerade wieder zurück auf Deutschland, dann gilt er als Auslandsschweizer. Auch dort ist relativ viel offen. Ich finde, das Bundesamt für Statistik muss unbedingt Doppelbürger-Statistik bringen.
Das wäre interessant, ja.
Wäre auf jeden Fall interessant. Gehen wir zu einem anderen Thema. Ein sehr umstrittenes Thema. Todesstrafe soll wieder eingeführt werden in Israel. Das Parlament hat das beschlossen. Jetzt gibt es eine riesige Diskussion, weil auch der Supreme Court muss das jetzt noch überprüfen, ob das gegen die Verfassung ist von Israel oder nicht. Man muss sich das vorstellen, oder? Ich meine, Israel, die Verfassung von Israel ist gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, also nach dem Holocaust gemacht worden. Und dort hat man sicher gefunden, nein, Todesstrafe wollen wir nicht in Israel, weil die Juden so häufig erlebt haben, wie sie hingerichtet worden sind. Erlebt haben, das klingt jetzt fast zynisch. Also, Todesstrafe ist enorm missbraucht worden von den Nazis, die die Juden verfolgt haben während dem Holocaust. Deshalb ist das sicher sehr eine umstrittene Frage. Das einzige Todesurteil, das vollzogen worden ist in Israel in der Geschichte, war gegen den Adolf Eichmann. Und das zeigt ein bisschen das Problem, weil niemand würde wahrscheinlich sagen, den Adolf Eichmann hätte man nicht hinrichten sollen. Und ich muss sagen, ich bin absolut gegen Todesstrafe. Ich bin wirklich gegen Todesstrafe. Aber ich gebe zu, gerade so ein Fall Eichmann ist einer von diesen Fällen, wo man dann fragt, ja und so weiter. Und jetzt Todesstrafe in Israel geht es halt auch ein bisschen um ähnliche Fälle, Dominik.
Ja, es geht darum, dass Terroristen sollen können, der Todesstrafe zugeführt werden. Jetzt sagt man ja, faktisch heisst das ja, dass die Todesstrafe nur für Palästinenser gilt. Ja, weil faktisch die allermeisten Terroristen sind Palästinenser. Also es hat natürlich schon ein bisschen mit dem auch zu tun. Und eben, ich bin auch kein Befürworter von der Todesstrafe, aber überall ist es natürlich schwierig, weil wenn du das im Prinzip sagst, ich bin gegen Todesstrafe, dann gilt das auch für ganz grusige Verbrecher. Und mir kommt jetzt nur gerade einen anderen Fall in Sinn. In der letzten Woche vor der Präsidentschaft von Joe Biden hat er ja Leute, die Todesstrafe bekommen haben, begnadigt, aber auch nicht alle. Oder? Ganz grusige, ich glaube, Vergewaltiger, Mehrfachmörder und so, hat er dann gleich nicht begnadigt. Also es ist eben eine schwierige Frage am Schluss vom Tag und du hast es jetzt anhand von Herrn Eichmann richtigerweise gesagt. Ich meine, dort ist auch ein anderer Fall oder es gibt nochmal einen anderen Fall, wo ich mir überlegt habe. Ich meine, ihr erinnert euch alle, wo der Obama vor die Medien getreten ist und gesagt hat, ja, ein Kommando von US-Truppen hat den Osama Bin Laden in Pakistan unter Verletzung von Völkerrecht ermordet und auch noch eine unbeteiligte Dame, die gar nichts mit, hat man auch über den Haufen geschossen, ohne Gerichtsverfahren dann noch. Ich meine, in Israel gäbe es wenigstens ein Gerichtsverfahren. Dort hat jetzt niemand von diesen Politikern in Europa, ich glaube, die deutsche Regierung hat protestiert, auch der Alain Berset als Generalsekretär vom Europarat hat sich geäussert, oder? Niemand hat dann gesagt, oh, der Osama Bin Laden hätte man schon unbedingt müssen am Leben behalten. Es ist einfach eine ziemlich ambivalente Sache. Und was Israel angeht, muss ich sagen, look, es ist ein Rechtsstaat. Ich weiss nicht, wie das rauskommt vor dem höchsten Gericht. Es kann sehr gut sein, dass die höchsten Richter, die wirklich sich schon ein paar Mal als relativ unabhängig von der Regierung erwiesen haben, dass die das Gesetz möglicherweise kassieren. Das soll man begleiten und soll es diskutieren, weil es eine wichtige Frage ist. Aber irgendwie eine Vorverurteilung, das glaube ich, ist falsch.
Ja, ja, und eben, man muss auch mal ein bisschen schauen. Also, erstens eben, wenn es um Israel geht, ist ja sowieso alles nie richtig. Die können ja machen, was sie wollen. Genau. Und es wird immer kritisiert. Spielt gar keine Rolle. Aber was vielleicht auch noch ein Punkt ist, ich meine, das Parlament hat das beschlossen. Also, es ist eine Demokratie. Jetzt das Gericht das jetzt überprüfen. Aber es könnte durchaus sein, dass die eingeführt wird. Aber da muss ich also sagen, alle europäischen Parlamente haben die Todesstrafe auch billigt gehabt. Und das ist erst bei den 60er Jahren. Zum Beispiel England hat die Todesstrafe auch noch gekannt, bis in die 60er Jahre. Frankreich hat es auch gekannt. Ich bin wirklich nicht ein Befürworter von der Todesstrafe. Aber moralisch, muss ich auch sagen, habe ich ab und zu auch ja, Schwierigkeiten zu sagen, Adolf Hitler, hätte der Todesstrafe verdient? Ist doch ein No-Brainer. Wir wissen es ganz genau. Und der Fall, den du gesagt hast, wegen Joe Biden, ist nämlich interessant. Es geht um den überlebenden Boston-Bomber. Oder? Das sind ja zwei junge, die furchtbare Tat begangen haben in Boston. Ihr müsst mal den Film schauen. Es gibt einen irrsinnigen Film. Einerseits gibt es einen Doc-Film, es gibt aber auch einen Fiction-Film über den Boston Marathon Bomber. Und das ist so schlimm. Es ist so schlimm. Und die zwei jungen Täter, ja, also da bin ich auch, und Joe Biden hat es ja selber auch bewiesen, er kann den nicht begnadigen, weil es ist einfach zu übel gewesen, was die gemacht haben. Gut, gehen wir zu einem lieberen, schöneren Thema, Bratwurst. Bratwurst ist wichtig. Bratwurst ist immer wichtig, jetzt bei Ostern. Es soll sogar schön werden, Ostern, vor allem am Sonntag. Also Bratwurst ist ein Thema, weil am Karfreitag dürfen wir nicht Bratwurst essen. Aber wenn ihr in Zoo Zürich geht, dann wird euch noch eine ganz spezielle Bratwurst untergejubelt. Dominik, um was geht's?
Und zwar eine mit 20% aus Erbsenprotein gestreckte Bratwurst. Das ist unter der Ägide vom aus Deutschland stammenden Zoodirektor gross propagiert worden, jetzt vor einer Woche. Jetzt gibt es die ersten Reaktionen auf 20 Minuten oder auch beim Blick. Das kommt überhaupt nicht an, die Bratwurst. Das Argument vom Zoo ist, bei 100'000 verkauften Kalbsbratwurst sei der Effekt eben fürs Klima erfreulich. 60 Tonnen CO2 werden weniger rausblasen. Das sind immerhin 233 Autofahrten von Zürich auf Rom. Angesichts vom Verkehr zwischen Zürich und Rom ist das lächerlich nichts. Und dann das Zweite ist, Das stimmt gar nicht mit diesen 60 Tonnen weniger CO2. Das stimmt nicht. Das ist ja CO2, das in dem Gras ist und dann in die Kuh geht und dann rausgepupt wird. Entweder vorne raus oder hinten raus. Und das Interessante ist ja beim Holz, wenn man Holz verbrennt in einer Holzschnitzelanlage, dann rechnen die Grünen nicht. Das ist ja CO2-Ausstoß. Weil dort sagen sie auch, das CO2 ist ja eingebaut worden im Holz. Und da siehst du eben, es geht nicht gar nicht ums Klima. Es geht nicht darum, uns den Fleischkonsum madig zu machen. Jetzt, ich habe so eine Bratwurst geschenkt bekommen von einer Journalistenkollegin und ich habe sie auch probiert. Und ich sage dir Folgendes. Oder wegen diesem Erbsenprotein ist sie einfach leicht süßlich. Sie ist nicht grusig, weil das Erbsenzeug schmeckt ja eben ausser ein bisschen süß, schmeckt es ja noch nichts. Und wenn der Rest vom Fleisch gut ist, dann ist es okay, oder? Aber es ist einfach nicht fein. Der leichte süße Nachgut ist nicht fein. Und das Verrückte ist, auf Blick sagt einer, ja, also er sei also Chef von einer Gruppe, die irgendwie eine Schildkrotensponsorin und sie suchen also einen anderen Zoo suchen zum Schildkrotensponsor. Also der Zoo Zürich muss sich überlegen, was er da macht.
Genau, und jetzt verschiedene Sachen, die noch interessant sind. Eben der Zoodirektor heisst Severin Dresen.
Ja.
Wenn man jetzt mal denkt, Deutschland ist das Land der Wurst. Die besten Würste kommen aus Deutschland. Heimatsterne, was ist mit dem los? Schon das ist einmal traurig. Das ist richtig traurig. Das Zweite, und da meine ich jetzt sehr, sehr ernst, politisch sehr dumm. Weil die Kreise, die er jetzt hier befriedigen will, das sind linke Kreise, linksgrüne Kreise. Hat er vielleicht schon mal mit denen diskutiert, wie die überhaupt den Zoo finden? Sind die der Meinung, dass man Tiere einfach einsperren darf? Dass man Tiger, Affen einsperren darf? Die armen Affen. Er geht den Leuten entgegen, die mal irgendeinmal werden den Zoo schliessen, weil sie nämlich ideologisch einen Tierschutz vertreten, der nie mehr das zulassen würde, was er macht und was sein Leben ist, was sein Job ist. Und das zeigt, wie dumm gewisse Leute sind. Sie haben immer das Gefühl, sie müssen die Schlimmsten und die Radikalsten auf der Linken müssen befriedigen und dann kommen sie Ruhe über. Nein, ihr bestätigt die. Ihr bestätigt denen, erstens, Klimawandel ist ein ganz Riesenproblem und auch der Zürcher Zoo ist an vorderster Front verantwortlich für den Klimawandel. Es wird wärmer wegen dem Zoo Zürich! Wegen dem Zoo Zürich. Und das Zweite ist gegen diesen Kreisen recht, die am Schluss sagen, wir wollen gar keinen Zoo mehr. Genau. Ob ihr jetzt vegane Bratwürste habt oder nicht. Ist uns scheißegal. Wir wollen, dass Tier herrscht auf dem Planet und nicht Menschenaffen. Nein. Dumm, 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 dumm. So kann man dumm sein. Und ich meine, wenn man weiss, dass der Zoo Zürich eigentlich eine Institution ist vom Zürcher Bürgertum, wo früher noch einmal liberal gewesen sind, wo früher noch einmal freisinnig gewesen sind. Was lasst ihr euch da bieten? Was lasst ihr euch da bieten? Gut, das war es. Wir haben einfach an dem 31. März 2026, Dominik Feusi und Markus Sommer auf nebelspalter.ch. Könnt uns abonnieren, wie gesagt, oder ihr könnt uns auch spenden, das ist auch gut. Und wie immer, könnt euch nicht entschuldigen, wenn ihr darauf besteht. Ich will den bayerischen Weisswurst. Und zwar jetzt. Für was haben wir denn einen deutschen Zoodirektor auf den Deckel? Für das haben wir ja den, dass er uns gute Würst bringt. Heimatsterne. Gut, macht's gut, bis morgen. Gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetalle. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch